Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts.
Das ist der Aufbruch zu der größten Reise meines Lebens. Mit insgesamt 93 Seelen werden wir an Bord des Forschungseisbrechers Polarstern für 10 Wochen in die Ostantarktis aufbrechen.
Die Antarktis liegt weit entfernt von unserem Alltag. Und doch könnte das, was dort geschieht, die Zukunft bei uns allen beeinflussen. Während die Folgen des Klimawandels immer sichtbarer werden, arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter extremen Bedingungen daran, die Veränderungen an den Polen besser zu verstehen. Für ihren Dokumentarfilm Salz und Wasser begleitete die Filmemacherin Ines Reinisch eine Expedition des Forschungseisbrechers Polarstern in die Ostantarktis. 10 Wochen lang lebte und arbeitete sie mit Forschenden und Crewmitgliedern auf engem Raum, fernab der Zivilisation, um zu dokumentieren, was wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung in einer der unwirtlichsten Regionen der Erde zu bedeuten hat. Wir sprechen heute über die Entstehung des Filmes und über die Menschen hinter der Klimaforschung, über persönliche Grenzerfahrungen und darüber, warum die Zukunft der Antarktis uns alle betrifft. Herzlich willkommen, liebe Ines. Schön, dass ich dich heute hier begrüßen darf. Du hast 10 Wochen auf der Polarstern verbracht, im engsten Raum. Ich habe es gerade schon versucht zu beschreiben. Wenn du die Reise mit einem Satz erklären würdest, geht das überhaupt und wie würdest du das machen?
Also erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Das ist voll schön. In einem Satz, oh Gott. Ich würde sagen, die Reise war wahrscheinlich eins der beeindruckendsten Erlebnisse meines Lebens.
Es ist ja auch was ganz Besonderes, an der Polarstern überhaupt an Bord sein zu dürfen. Also es wurde hier bei der Filmpremiere in Köln so ein bisschen angeschnitten, dass das gar nicht so einfach war, da an Bord zu kommen und da filmen zu dürfen. Was hat dich an dem Projekt so sehr gereizt, dass du dich da so dahinter geklemmt hast, bei der Expedition dabei sein zu dürfen?
Also ich habe einen ganz anderen Hintergrund, den man vielleicht gar nicht so, wenn man sich mit Meeres- und Polarforschung auseinandersetzt, erwarten würde. Ich komme nämlich aus dem Ökolandbau. Ich habe an der Universität Kassel ökologische Landwirtschaft studiert. Mhm. Und im Ökolandbau hat man einen sehr holistischen Blick, einen sehr ganzheitlichen Blick auf die Ökosysteme. Das heißt, wenn wir im Ökolandbau etwas anbauen wollen, dann schauen wir uns sehr genau den Boden an. Dann schauen wir uns sehr genau an, wie die Fläche aussieht. Sind da Bäume drumherum? Sind da Sträucher drumherum? Was sind da vielleicht für Insekten oder für Vögel oder für Tiere? Und was ist da für Niederschlag und der Sonnenanstrahl oder die Beschattung und. Die Liste ist wahnsinnig lang. Das heißt, wir schauen uns ziemlich viel an, um mit der Natur und mit dem Ökosystem Ernten zu erwirtschaften. Nun ist es aber so, dass meine Familie einen Seefahrerhintergrund hat. Mein Vater war Bootsmann und meine beiden Großväter sind zur See gefahren. Wir haben bis heute einen Kapitän in unserer Familie und auch einen Schiffsbauingenieur. Mein Onkel hat sehr, sehr lange in Wilhelmshaven in der Werft gearbeitet. Ich glaube, es waren insgesamt 45 Jahre. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Salzwasser, Meereswasser in meinem Blut. Von daher gehörte für mich zu diesem holistischen Blick auch immer der Blick über das Land hinaus, nämlich auf die Meere. Denn in der Landwirtschaft und wir natürlich auch im Ökolandbau, wir bekommen die Veränderung durch die globale Klimaerwärmung natürlich sehr genau mit. Wenn man mit der Natur arbeitet, dann sieht man, was da passiert. Und es gab mehrere Jahre, das waren so die ersten Dürrejahre, also 2018, 2019, wo ich auch tatsächlich mit meiner Kamera auf ökologischen landwirtschaftlichen Betrieben unterwegs war, weil ich Wissenstransferfilme aus der Ökolandbauforschung für Praktikerinnen und Praktiker realisiere. Und da bekommt man sehr viel von sehr vielen verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben mit und man bekommt auch mit, was für Probleme die haben, wie zum Beispiel, dass die es gar nicht schaffen, einen Grasschnitt hinzubekommen, weil alles einfach total verdörrt ist und sie auch nicht wissen, wie sie wirklich ihr Vieh vielleicht übers erste Jahr noch über den Winter bekommen sollen, aber nicht unbedingt durch den zweiten. Und wenn man sich dann mit der globalen Klimaerwärmung beschäftigt und sich dabei auch mal vom Land wegbewegt und sich die Ozeane anschaut, dann beschäftigt man sich mit den Ozeanzirkulationen und dann kommt man ganz automatisch in die polaren Gebiete. Und das hat mich natürlich sehr, sehr, sehr interessiert, was in den polaren Gebieten passiert, um dann einmal natürlich aus meiner reinen Neugier heraus meinen persönlichen Blick zu erweitern, aber als Dokumentarfilmerin habe ich ja nun mal dieses wunderbare Instrument, die Kamera in der Hand und kann das natürlich einem größeren Publikum präsentieren. Und ja, da ich halt auch schon in meinem sozusagen, bevor ich im Ökolandbau war oder eigentlich parallel dazu professionelle Dokumentarfilmerin bin, kamen da die Dinge einfach zusammen. Und wenn man in die polaren Gebiete will, dann ist das natürlich die Polarstern. Und dann war es auch diese Expedition, weil die auch gerade sich dann in die Ostantarktis bewegt hat, über den antarktischen Zirkumpolarstrom, der stärkste, mächtigste Meeresstrom der Welt, über den ich also ehrlicherweise vorher gar nicht so viel wusste.
Ich auch
nicht. Uns hier in unseren Breiten ist so der Golfstrom und dann der verlängerte Arm relevant. Aber der antarktische Zirkumpolarstrom, der eigentlich so viel steuert, der war für mich dann auch neu. Und dass wir dann da hingefahren sind und die Messung gemacht haben, also nicht wir, ich natürlich nicht, ich stand hinter der Kamera, das waren die fleißigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit dieser fantastischen Schiffsbesatzung, das war natürlich extrem spannend. Ja, und dann habe ich tatsächlich meinen Mut zusammengenommen. Also ich habe dann 2 Jahre tatsächlich mich ganz stark mit den Meereswissenschaften auseinandergesetzt. Und dann habe ich dem Expeditionsleiter Dr. Markus Gutjahr eine E-Mail geschrieben. Das ist so eine E-Mail gewesen, wo ich dachte, ja, okay, ich schicke sie ab und ich habe es zumindest versucht. Ich kann dann später sagen, ich habe es versucht, es kam anders. Naja, nein, es kam ganz anders. Ich habe sie abgeschickt und es kam fast postwendend eine Antwort. So, ja, klar, finde ich gut, lass mal treffen, lass mal drüber sprechen. Und somit hat das dann natürlich noch mit wahnsinnig viel Vorarbeit und Logistik und allem dann tatsächlich auch geklappt.
Ja. Das glaube ich dir, dass das viel Arbeit war im Vorfeld und im Nachhinein auch die Schnittarbeit. Und also allein schon deswegen bin ich unglaublich beeindruckt von dem Film und kann dir dazu wirklich nur gratulieren. Du zeigst ja in dem Film sehr viel die Wissenschaft und die Wissenschaftler, die Menschen, die dahinter stehen. Aber du zeigst auch die Crew, die Besatzung, die das Ganze ermöglicht. Warum hast du den Film so aufgebaut, dass du auch so viel auf die Menschen und ihre einzelnen Schicksale eingehst?
Weil wir Menschen uns mit anderen Menschen verbinden. Wir suchen immer etwas von uns, auch in den anderen Menschen, und wir wollen von anderen Menschen lernen. Und dadurch, dass ich ja nun mal auch einen Forschungshintergrund habe, nämlich in der Ökolandbauforschung, habe ich auch einen speziellen Blick dafür entwickelt, wie über Wissenschaft kommuniziert wird. Und ich hatte den Eindruck, über viele Jahre, dass zwar über wissenschaftliche Ergebnisse durchaus kommuniziert wird. Also es gab wissenschaftliche Arbeit und das ist das Ergebnis, Punkt. Was aber dahinter steht, das wird nicht wirklich kommuniziert. Und wenn man nicht weiß, wie viel Arbeit hinter einer wissenschaftlichen Arbeit steht, dann gibt es vielleicht dazu auch nicht mehr so viel Respekt dem Gegenüber. Und ich habe das Gefühl, dass tatsächlich der Wert der Wissenschaft in der Gesellschaft abgenommen hat. Also ich stelle mir eigentlich laufend die Frage, wie kann es sein, dass wir eigentlich wissenschaftlich so unglaublich gute Belege haben für das, was die Menschheit gerade diesem Planeten antut und wir eigentlich dringendst umsteuern müssten. Wir haben den IPCC-Report, wo schon alle Ergebnisse im Prinzip drinstehen, also nicht alle, wir haben natürlich noch wahnsinnigen Forschungsbedarf, aber die wichtigsten Dinge stehen drin und vor allen Dingen auch der Handlungsbedarf. Und es passiert nichts. Und deswegen war es mir wichtig, Wissenschaft einfach komplett anders zu erzählen. Und zwar wirklich über die Menschen, die das machen. Und dass auch Wissenschaft nicht bedeutet, dass es eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler ist, der sich mit einer wissenschaftlichen Frage beschäftigt, sondern dass das eine gesamte Infrastruktur ist. Da sind ganz viele Menschen dran, sei es von den Personen, die im Labor arbeiten, sei es die Leute, die die gesamte Infrastruktur überhaupt herstellen, Im Falle von Polarstern, und das ist, selbst das ist ja nur ein Ausschnitt von Wissenschaft, ist die Polarstern dieser Mikrokosmos, der da losfährt, damit wir überhaupt Proben aus den polaren Gebieten haben. Und das war mir einfach sehr, sehr wichtig zu zeigen, dass das, was die da machen, nichts ist, was man einfach so hinnehmen kann oder was einfach so hingenommen wird. Also so, ja gut, dann haben wir wieder irgendwelche Daten aus, was weiß ich, Antarktis. Aber dass da wirklich Leute hinfahren und dass dort Proben gezogen werden müssen und dass das mitunter auch sehr gefährlich sein kann und dass da sehr viel persönlicher Einsatz hintersteht, sowohl von der Besatzung als auch von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, das habe ich bisher vermisst, dass das kommuniziert wird und deswegen habe ich das so in die Hand genommen. Und natürlich ist es so, ich komme aus einer Seefahrerfamilie, ich war so neugierig dieser Besatzung gegenüber und es ist mir... Also ich habe natürlich wahnsinnig viel recherchiert und ich habe wahnsinnig viele Filme auch über Polarstern gesehen. Es gibt ja wirklich sie ist über 40 Jahre alt, es gibt wirklich sehr, 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 sehr viele Filme. Und ich habe den Großteil hoffentlich davon sehen können. Ich habe sehr viel recherchiert und sehr viele gesehen. Und es wurde immer so ganz grandios an der Besatzung vorbeigeschwenkt mit der Kamera und das fand ich irgendwie nicht richtig. Also klar, es gibt ein Interview mit dem Kapitän. Vielleicht auch mal mit dem Chefingenieur, aber so Decksbesatzung zum Beispiel, die ja auch wirklich eine grandiose Arbeit leisten, die kam nie drin vor. Und das fand ich ein bisschen komisch und das dachte ich, nee, das gehört sich jetzt mal geändert. Und deswegen habe ich das anders gemacht.
Ja, die hast du auch beleuchtet und das fand ich auch sehr spannend, diese Interviews zu hören. Das war richtig cool, muss ich sagen.
Na, so Seefahrt, das muss man mögen. Wenn man das nicht mag, dann ist man falsch.
Das muss ich mal vielleicht schnell erwähnen, weil ich fand es super spannend. Es wird eine zweite Polarstern gebaut. Tatsächlich sind schon alle Gelder dazu in mühsamer Kleinarbeit zusammengesammelt, um dieses riesige Projekt zu finanzieren. Deswegen ist die Polarstern, die er jetzt 40 Jahre auf dem Buckel hat, wie du gerade gesagt hast, dann demnächst Polarstern 1.0, es kommt ein 2.0 dazu, eine modernere, für die Wissenschaftler wesentlich interessantere Technik auch an Bord, habe ich gehört. Und was mich auch sehr begeistert hat, dass die Proben, die dort jetzt gezogen wurden in dem Film, den du präsentierst, über Jahrzehnte von Wissenschaftlern untersucht werden und uns auch in Jahrzehnten noch neue Erkenntnisse über den Werdegang dieser Welt und der Klimaforschung geben werden. Das fand ich auch super spannend. Also es lohnt sich auf jeden Fall, mit der Polarstern rauszufahren. Das kann man nicht anders sagen. Wie hat sich denn dein Blick auf die Klimakrise verändert durch diese Fahrt? Oder hast du irgendwas Überraschendes erfahren?
Überraschend würde ich in dem Sinne nicht sagen, dass es nicht gut aussieht. Das war mir tatsächlich schon klar, weil sich die Dinge ja nun auch rasant verändern. Wir haben einfach das hinbekommen innerhalb von 100 Jahren, wofür das normale, in Anführungszeichen, Ökosysteme mehrere 10.000 Jahre, also 10.000 Jahre plus benötigt. Wir haben das in 100 Jahren geschafft. Wir haben jetzt gerade ein CO2-Gehalt in der Atmosphäre, den es, solange es die Menschheit gibt, den es noch nicht gab. So, das heißt, diese Zusammenhänge waren mir natürlich auch schon klar und auch, dass die Extremwetterereignisse zunehmen aufgrund der globalen Klimaerwärmung, also diese Hitzewellen, die wir jetzt erleben, diese Dürren, die wir erleben, aber auch diese Starkregenereignisse. Wir denken nur ans Ahrtal. Das ist ja zwar jetzt schon ein paar Jahre her, aber es war wirklich eine absolute Katastrophe. Und das findet ja schon bei uns statt. Und in anderen Ländern sieht es natürlich noch um einiges wilder aus. Also El Niño, ich bin jetzt nicht gerade so auf dem aktuellsten Stand, aber es wird ja nun mal ein sehr starker El Niño jetzt in diesem Jahr erwartet. Das heißt, dass gerade in der südlichen Hemisphäre wirklich mit extremen Wetterereignissen zu rechnen ist. Von daher gesehen, das Ausmaß und die Schnelligkeit von den Dingen, die da passieren, die war mir schon in etwa klar. Aber es ist ein Unterschied, ob man etwas kognitiv aufnehmen kann und verstehen kann oder ob man es tatsächlich nochmal in einer anderen Dimension, nämlich in einer emotionalen Dimension nochmal erfährt. Und ich bin ja nun mal mit dem Helikopter über den Dalman-Gletscher geflogen, als wir da unten waren, um zu zeigen, wie ein Gletscher dort am Sterben ist, der auch nicht, und dieses Sterben auch nicht mehr zu stoppen ist. Dieses Sterben findet statt, es findet jetzt statt und es findet in einer Dimension statt, die mich absolut umgehauen hat. Also ich habe es probiert, mit der Kamera einzufangen. Ich saß auf den Kufen des Helikopters und wir sind da über die Bruchstelle dieses Gletschers, eines der größten Gletscher der Ostantarktis, geflogen. Wenn allein der Denman-Gletscher schmilzt, haben wir einen globalen Meeresspiegelanstieg von 1,5 Metern. Wenn die gesamte Ostantarktis schmilzt, sind es ja 52 Meter globaler Meeresspiegelanstieg. Das dauert natürlich. Das ist jetzt nicht etwas, was in den nächsten 2-3 Jahren passiert. Das passiert aber kontinuierlich. Und diesen Blick, den ich natürlich auf der einen Seite durch die Kamera hatte, aber den ich natürlich auch mit meinen eigenen Augen hatte. Wie gesagt, ich habe es probiert, mit der Kamera einzufangen und die große Leinwand eignet sich natürlich auch dafür, es einmal so zu zeigen. Aber es mit eigenen Augen zu sehen, diese Dimension, wie riesig, wie endlos, wie schier dieser Zusammenbruch dieses Gletschers ist und diese Eismassen, die einfach unwiderruflich schmelzen werden und die sich jetzt schon auf den Weg machen. Das war heftig. Das war wirklich heftig. Das hat in mir nochmal so einen richtigen Klick ergeben. Von okay, das ist etwas, das können wir eigentlich nicht verantworten. Und wir tun es aber leider.
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich schon skeptisch in die Zukunft blicke, weil wir Menschen eigentlich so lange das Wissen haben und sich trotzdem ja bisher so wenig tut.
Du stellst ganz am Anfang des Films die Frage, wie wird mich diese Reise verändern? Ist das einer der Punkte, der dich ein bisschen verändert hat?
Definitiv. Also Verantwortungsbewusstsein, würde ich mal so sagen, ich war lange bei den Pfadfinderinnen und auch sehr jung, da musste ich schon sehr, sehr früh Verantwortung übernehmen. Das ist etwas, was man da ganz klar mitbekommt. Da würde ich sagen, Verantwortung, ja, weiche ich nicht unbedingt aus. Das macht auch mein Beruf als Dokumentarfilmerin aus. Meine Verantwortung trage ich mit meiner Kamera, dass ich eine Tür zu einer Welt öffne, die dem Publikum vielleicht verschlossen wäre und somit halt etwas in die Welt zu bringen, was spannend ist, was aber auch, ja, vielleicht auch uns begreifen lässt, dass unsere Welt sehr divers ist, sehr komplex und ja, es sehr viele verschiedene Perspektiven auf das Geschehen und auf die Welt gibt. Aber was mir durch die Reise und auch gerade auch durch die Interaktion mit der Schiffscrew und auch mit der Wissenschaft klar geworden ist, was Verantwortung bedeutet, was das wirklich bedeutet. Und dass die Entscheidung, die wir treffen, und mag sie noch so persönlich sein, letztendlich immer in einem Kontext mit anderen steht. Und das ist mir nochmal dadurch sehr viel klarer geworden.
Ja. Was ich mich am Ende des Films gefragt habe, war vor allem Folgendes. Ich versuche es mal zu erklären. Der Film nimmt sich sehr viel Zeit für Beobachtungen und für ruhige Momente. Die Antarktis bietet ja sehr viel spektakuläre Bilder, die du ja bei diesem Flug zum Beispiel über den Gletscher auch eingefangen hast. Aber du hast das sehr ruhig gemacht. Du hast nichts verdramatisiert oder so effekthascherisch dargestellt. Warum hast du darauf verzichtet und diesen Film eher bewusst ruhig erscheinen lassen?
Weil es so ist, wie es ist. Ich habe sehr bewusst die auditive Ebene des Filmes eingesetzt. Ich hätte natürlich überall Musik draufklatschen können. Unser Komponist Sascha Blank hat wirklich eine fantastische, wunderschöne Musik geschrieben und wir haben sie sehr, sehr, sehr bewusst eingesetzt. Also es gibt Momente mit Musik, die natürlich auch dem Publikum einfach ein bisschen Zeit gibt, um einfach mal zu reflektieren oder einfach sich auch kurz mal zu erholen, weil es ist auch, na, man nimmt ja auch trotzdem bei so einem Film und gerade wenn man im Kino sitzt, ja sehr viel auf. Aber was mir einfach wichtig war, ist, dass das Publikum das Gefühl hat, sie sind mit uns dort vor Ort. Und wenn man irgendwo ist, egal wo man ist, wir nehmen ja die Welt nicht nur über unsere Augen wahr, sondern vor allen Dingen über unsere Ohren. Das heißt, wie komme ich an einen Ort wirklich an? Ja, durchaus durch unsere Augen, aber vielmehr durch unser Gehör, über unsere akustische Wahrnehmung, weil es so ist, dass wir das, was wir akustisch wahrnehmen, gar nicht emotional filtern können. Also Bilder in unserem Kopf können wir vielleicht ausblenden, aber Geräusche können wir nicht ausblenden. Das geht direkt ins emotionale Zentrum. Ich bin von einem Wahrnehmungspsychologen in Film ausgebildet worden. Da spiegelt sich das vielleicht ein bisschen wider, aber das wollte ich auch dem Publikum nicht vorenthalten. Die Akustik der Antarktis. Wirklich das Gefühl zu haben, man ist dort. Und es wirklich zu erleben. Und ich habe diese riesengroße Leinwand. Und es ist ja auch genauso, wie wenn man vor Ort ist. Es sind ja wirklich Dimensionen. Also man schaut da raus und das sind ja keine kleinen Eisbergchen, sondern das ist ja schon wirklich ziemlich groß. Und das Gefühl, vor Ort zu sein, das bekommt man über die Akustik. Und ich habe es deswegen ruhig und auch langsam erzählt, weil wir ja auch nicht durch jeden Raum durchsprinten, wenn wir in unserem Leben sind. Ja, wir müssen uns manchmal beeilen, aber wir nehmen ja Räumlichkeiten und Orte dadurch wahr, dass wir uns darin aufhalten und dass wir uns darin umschauen und dass wir ein bisschen Zeit darin verbringen und dass wir ja diesen Raum und auch das Geschehen da drin ganz bewusst wahrnehmen. Und diese Wahrnehmung wollte ich durch diese Form des Erzählens den Menschen nahe bringen. Und ich habe das Gefühl, dass das auch ganz gut funktioniert.
Definitiv. Und ich verstehe das jetzt auch umso mehr, denn ihr habt ja für viele Stücke der Reise auch sehr lange Zeit gebraucht. Zum Beispiel, ja. als ihr das Eis durchbrechen musstet, was du auch total toll dargestellt hast durch dieses Geräusch, dass das Eis macht, wenn man da mit dem Schiff, mit dem Eisbrecher durchfährt. Da habt ihr Ewigkeiten gebraucht für 3 Kilometer oder 4 Kilometer oder Seemeilen.
4 Seemeilen, ja.
Und insofern kann ich das total gut verstehen. Was mein kleiner Feedback oder Kritikpunkt daran höchstens gewesen wäre, war halt zum Beispiel, hatte ich einen 13-jährigen jungen Mann dabei, der halt, glaube ich, wahrscheinlich eher hätte erreicht werden können mit dieser Thematik, wenn man den Film schneller und vielleicht auch ein bisschen anders gebaut hätte. Aber wahrscheinlich möchtest du auch sowas nicht erreichen mit dem Film, kann ich mir vorstellen. Für ihn war es vielleicht ein bisschen langweilig an manchen Stellen. Deswegen denke ich, es ist ja auch die Frage, wen möchte man mit dem Film ansprechen?
Also ja, ich glaube, das ist auch sehr individuell. Also es wird auch gesagt, dass die jüngeren Menschen, also das jüngere Publikum, Teenager, alles gerne laut und schnell haben wollen. Ich habe diesen Film auch anderen Teenagerinnen und Teenagern gezeigt. Und die auch sehr offen sind. Das ist ja das Gute an dem Alter. Die wollen ja eigentlich einen immer Kontra geben.
Ja.
Und da kam eigentlich eher so die Rückmeldung, oh, wie schön, dass es mal ruhig war und wie schön, dass man dem mal folgen konnte. Ich glaube, das ist total individuell. Es wird sicherlich auch erwachsene Menschen geben, die sagen, oh, puh, das war mir jetzt irgendwie ein bisschen so. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich wollte nur nicht einfach den ausgetretenen Pfad nehmen, der schon 180 Millionen Mal gegangen worden ist, alles in gleicher Weise zu erzählen, in gleicher Weise über Wissenschaft zu erzählen, weil ich glaube, genau dieser Punkt, wie schaffen wir es auch wertschätzend, damit umzugehen, weil wenn ich etwas wertschätze, dann nehme ich das auch ernst. Und wenn wir etwas ernst nehmen, dann können wir auch etwas für uns und auch für andere bewirken. Und das war einfach mein Ziel.
Ja, was würdest du dir wünschen, was die Menschen, die diesen Film im Kino sehen oder allgemein den Film sehen, was die mitnehmen?
Einmal würde ich mir wünschen, dass sie etwas gefühlt haben. Das ist mir wirklich wichtig. Dass sie nicht nur etwas verstanden haben, sondern dass sie etwas gefühlt haben. Weil ich glaube, ein Gefühl für etwas zu entwickeln, kann sehr nachhaltig sein. Und dass sie vor allen Dingen auch nicht nur die Wissenschaft als solches sehen, also Alexander von Humboldt, der da raus segelt, eine Fliege fängt und sagt, das ist Fligus Antarcticus. So, das ist nicht Wissenschaft.
Ja.
Sondern dass Wissenschaft sehr viel Arbeit bedeutet, extrem viel Teamarbeit, eine hohe Akribie, unfassbar viel Geduld und auch eine hohe Verantwortung. Und dass die Verantwortung, gerade was die Polarstern und was Polarforschung in den polaren Gebieten anbelangt, nicht nur Wissenschaft bedeutet, sondern auch eine hochspezialisierte Schiffscrew, die unfassbar viel aus ihrem eigenen Leben tatsächlich opfert, anders kann ich das gar nicht beschreiben, damit wir Forschungsergebnisse aus den polaren Gebieten haben, denn die Wissenschaftler selber können Polarstern als Schiff selber einfach nicht fahren. Da braucht man eine sehr sehr, sehr gute Schiffscrew und die hat die Polarstern. Und die sind jedes Jahr für ein halbes Jahr auf diesem Schiff und fahren nicht nur eine Expedition, sondern sie fahren ja jedes Jahr Expedition. Für sie ist das Alltag, aber sie verpassen natürlich auch ein halbes Jahr zusammen zu Hause mit den Liebsten. Und es ist ein ganz krasser Unterschied, ob man auf dem Schiff auf See ist oder an Land zu Hause. Und das müssen die Familien zu Hause aushalten. Wenn jemand nicht da ist, wenn zum Beispiel jemand verstirbt oder jemand krank wird oder die Kinder geboren werden oder die Hochzeit des allerbesten Freundes oder der allerbesten Freundin, das wird dann alles verpasst dafür, dass diese Menschen an Bord arbeiten und diesen wirklich sehr auch nicht gerade ungefährlichen Job machen, damit alle auch lebend wieder aus den polaren Gebieten kommen. Es ist, würde ich mal so sagen, das gefährlichste Seegebiet der Welt.
Das, finde ich, wurde auch deutlich gemacht. Denkst du, dass die Besatzung und auch die Wissenschaftler, die auf der Polarstern arbeiten, dass das Weltverbesserer sind im Sinne unseres Podcasts?
Ja.
Schon, ne? Finde ich auch.
Also ich glaube, sich dazu zu entscheiden, einmal auf der einen Seite diesen wissenschaftlichen Weg zu gehen, der ja wirklich lang ist. Also das ist ja, fängt ja mit dem Studium an und ne, dann kommt erstmal der Bachelor, dann der Master, dann gibt es die Promotion und dann vielleicht noch die Habilitation. Oder man arbeitet oder ja, oder Frau arbeitet dann als Postdoc weiter und. Und es ist wahnsinnig viel Arbeit, weil es ja nicht nur die Forschungsarbeit ist, sondern die müssen auch immer wieder neue Gelder einwerben dafür, dass sie überhaupt forschen können. Und das ist wirklich anstrengend und so, wie das ja auch im Film erzählt wird von Marit, es ist einfach so, dass auch gerade das Beschäftigungsverhältnis in der Wissenschaft nicht besonders gut ist. Das sind immer nur 3 Jahresverträge. So, und dann vielleicht geht's dann weiter. Und dann hat man hier eine Viertelstelle und dann nochmal eine Achtelstelle und dann kommt da nochmal vom dritten Projekt irgendwie noch eine Viertelstelle obendrauf und dann puzzelt man sich das zusammen, hat aber den Kopf eigentlich in 3 verschiedenen Projekten, muss nebenher noch Studierende betreuen, hier noch eine Bachelorarbeit betreuen, dann noch eine Masterarbeit, gleichzeitig dann noch die nächsten Anträge stellen, damit es irgendwie weitergeht. Das sind wirklich prekäre Arbeitsverhältnisse und die Menschen machen das trotzdem, weil sie einfach diese Verantwortung spüren und weil sie natürlich auch diese Neugier spüren, diese Komplexität, die in unserer Welt nun mal da ist, weiter auf den Grund zu gehen und auch einfach unseren Wissensstand zu erweitern. Und was die Polarstern-Crew anbelangt, ja, Polarstern ist ein extrem besonderes Schiff. Sie ist hochkomplex, sie ist ein Eisbrecher, sie fährt aber durch alle Klimazonen, denn wenn sie von Bremerhaven in die Antarktis aufbricht, fährt sie auch durch die Tropen. Und auch bei diesen Transitstrecken wird Wissenschaft durchgeführt. Das heißt, ja, sie ist ein Eisbrecher, der auch durchaus in den Tropen aktiv sein kann und sein muss. Sie hat sämtliches wissenschaftliches Equipment an Bord. Sie muss Passagiere versorgen, nämlich 93 an Bord. Das heißt, es muss genügend Essen da sein und zwar auch genügend Essen und genügend Möglichkeiten, falls dieses Schiff mal tatsächlich von Eisschollen umzingelt ist und eingeschlossen ist und nicht weiterfahren kann. Bisher ist nicht wirklich was passiert, aber es liegt einfach an dieser fantastischen Crew. Aber das ist, es kann passieren, es ist gefährlich. Und ich glaube, die Menschen, die auf Polarstern fahren, das sind nicht unbedingt diejenigen, denen alles egal ist, sondern es sind gerade diejenigen, die halt wirklich noch was in der Birne haben. Das klingt jetzt so gemein den anderen Seeleuten gegenüber, so meine ich das nicht, aber es ist einfach ein sehr, also Seeleute machen einen unglaublichen Job für uns, denn halt auch wenn man in die andere Seefahrt schaut, was die Containerschiffe anbelangt, das sind auch sehr schwierige Arbeitsbedingungen und wir bekommen nun mal unsere Bananen über die Schifffahrt hier nach Deutschland. Wir haben zwar Truppengewächshäuser, aber das würde unseren Bananenbedarf halt einfach nicht decken und wir denken halt, wir gehen in den Supermarkt, kaufen Bananen. Ja, Bananen sind immer da. Nee, die kommen irgendwo her und die müssen auch von A nach B transportiert werden. Das ist Seefahrerei. Das ist ein harter Job. So, und die Leute auf Polarstern, die müssen ja einfach auch in so vielen verschiedenen Dingen dann auch noch so fit sein. Die müssen ja auch noch für die Wissenschaft mitdenken. Die haben die wissenschaftlichen Geräte drauf. Und gleichzeitig müssen sie halt dieses Schiff am Laufen halten. Sie ist über 40 Jahre alt. Die Maschine, die Hauptmaschinen, alles, was dazu gehört, die Navigationssysteme, die Eiskarten und. Die Kombüse, da hängt einfach wahnsinnig viel dran. Und das sind einfach spezielle Menschen. Und ich würde schon sagen, das sind auf jeden Fall Weltverbesserer.
Das wollte ich gerade sagen. Einigen wir uns einfach darauf, dass sie alle das Weltverbesserer-Krönchen von uns aufgesetzt bekommen. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Kommen wir nochmal zurück zum Film, denn darüber wollten wir ja eigentlich sprechen. Wo läuft der? Jetzt gerade zu dem Moment, wo wir sprechen, habe ich die Premiere schon in Köln gesehen. Du bist auf dem Weg zur Berlin-Premiere.
Ja.
Aber der Film läuft ja jetzt an. Kommende Woche Dienstag geht dieser Podcast online. Also wenn der Podcast online ist, läuft der Film schon. Wo kann man den sehen? Wie lange ist der? Was muss man vielleicht vorbereitend wissen, wenn man sich den Film anguckt? Oder geht man einfach unvoreingenommen rein? Was würdest du empfehlen?
Also, der Film läuft bundesweit, was sehr schön ist. Schaut einfach bei dem Kino eurer Wahl, ob der dort läuft. Wenn er dort nicht läuft, dann sagt dem Filmverleih Bescheid, das ist der Farbfilmverleih, und sagt, ich möchte gerne diesen Film sehen, oder sagt in eurem Kino vor allen Dingen Bescheid und sagt, ich möchte Salz und Wasser sehen. Oder, ne, wenn ihr auch ja in Umweltgruppen, Klimagruppen organisiert seid oder selber von der Wissenschaft kommt. Ihr könnt auch sehr gerne Veranstaltungen mit diesem Film organisieren, Bildungseinrichtungen, Schulen und so weiter. Also das ist alles möglich. Jetzt läuft er erstmal im Kino und das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, weil ich nämlich auch den Ton gemischt habe und wie ich ja schon angedeutet habe, es ist ein sehr besonderer Ton und das ist natürlich besonders schön im Kino zu hören und es ist ein Film, der einfach auf die große Leinwand gehört.
Das auf jeden
Dafür
Fall.
Dafür ist er gemacht. Und wie sollte man sich vorbereiten? Gar nicht.
Geht hin und lasst euch beeindrucken, sag ich mal.
Geht hin und lasst euch beeindrucken. Nehmt aber, ich würde sagen, vorsichtshalber eine Packung Taschentücher mit. Es kann durchaus emotional werden.
Das passt ja gut zu dem Faktor, den ich eh noch erklären wollte. Im Salzwasser des Meeres ist ungefähr der gleiche Salzgehalt wie in unseren Tränen, die wir weinen. Das stimmt, richtig?
Ja. Also natürlich ist es so, dass die verschiedenen Wassermassen verschiedene Salzgehalte haben. Und ein Mediziner würde jetzt auch sofort sagen, ah, Moment mal. Aber es kommt in etwa hin.
Ja, das ja jetzt auch nur so als Sidekick sozusagen.
Genau.
Was müsste deiner Ansicht nach passieren, liebe Ines, damit die Welt ein besserer Ort wird, wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest?
Frieden. Als allererstes. Weil Krieg unglaublich viel zerstört, unglaublich viel Vertrauen zerstört, unglaublich viel Hass bildet, den wir gerade gar nicht brauchen. Wir könnten jede Sekunde, jede Minute entscheiden, die Waffen niederzulegen, überall auf der Welt und einfach gemeinsam Tee trinken und dann vielleicht einfach miteinander reden und feststellen, dass wir gar nicht so verschieden sind. Das könnte jeden Tag passieren. Und wenn das passiert, dann findet wieder Dialog statt. Und Krieg ist auch unfassbare Umweltzerstörung. Das ist etwas, was man ja auch gerne mal vergisst. Das unfassbare Leid der Menschen, die sterben, die verwundet werden, die Familien, die nicht wissen, wo ihre Liebsten gerade sind, weil sie verschleppt sind oder irgendwo getötet worden sind, wo man sie nicht wiederfindet. Wie grausam sind wir Menschen? Und gleichzeitig diese Umweltzerstörung, die mit Krieg auch mit einhergeht. Und auch der CO2-Ausstoß, der auch extrem hoch ist durch Krieg. Wenn wir es schaffen, tatsächlich wieder zueinander zu finden, dann können wir auch gemeinsam Lösungen finden. Und dazu brauchen wir als Menschheit Verständnis dafür, dass wir alle sehr unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben können, dass es uns nicht daran hindert, einen gemeinsamen Konsens zu finden, um tatsächlich die Schritte einleiten zu können, die uns alle langfristig helfen können.
Schön. Schöner Wunsch. Zählt der für drei?
Ja. Ich würde sagen, ja. Und ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass halt viele diesen Film sehen. Ich glaube, einfach weil er anders ist, bringt er auch Spaß. Es sind tolle Leute dabei, die bei diesem Film zu sehen sind, die tolle Sachen sagen. Und ja, ich habe auch so viele Menschen getroffen, die gesagt haben, oh Mann, ich würde auch so gerne auf eine Expedition, ich würde so gerne in die polaren Gebiete. Das ist natürlich nicht für alle Menschen möglich, aus sehr guten Gründen. Aber ich habe mich bemüht, euch sozusagen alle mitzunehmen mit der Kamera. Und deswegen, ja, schaut ihn euch an. Spaß und ist schön. Ja.
Super, ich habe noch drei kurze Fragen. Einmal hast du eben erwähnt, dass Umweltorganisationen, die diesen Film gerne präsentieren möchten vor ihren eigenen Leuten, für Leute, die vor Ort sich da sehr für interessieren, sich auch melden könnten. Das finde ich natürlich super spannend. Können die das nach der Kinoausstrahlung oder ist das jetzt schon möglich? Wohin muss man sich da wenden? An den Farbfilmverleih oder wie geht das?
Genau, man wendet sich an den Farbfilmverleih und dann kann man das gemeinsam organisieren.
Okay, super. Also das werde ich hier alles auch in den Shownotes verlinken. Wer da Interesse dran hat, bitte guckt da rein.
Sehr schön.
Was ist für dich gerade die Zukunft? Also außer natürlich gerade wahrscheinlich auch PR für den Film zu machen ein wenig, so wie hier auch. Was ist dein nächstes Projekt?
Mein nächstes Projekt oder ein Projekt, wo ich gerade parallel dran arbeite, ist meine Bachelorarbeit.
Oh, okay. Wie cool. Du hast dich von den Wissenschaftlern inspirieren lassen.
Naja, mein Studium ist ein bisschen länger geworden in Ökolandbau. Das hatte einfach damit zu tun, dass ich in meiner Zeit meines Studiums in Ökolandbau wahnsinnige, viele Wissenstransferfilme aus der Ökolandbauforschung für die Praktikerinnen und Praktiker gemacht habe. Oder ja, realisiert habe. Und zum Zweiten, dass ich noch meinen ersten Kinodokumentarfilm, Wenn ein Garten wächst, über ein urbanes Gartenprojekt in Kassel, was ich für 2 Jahre mit der Kamera begleitet habe, realisiert habe. Somit hat sich mein Studium ein bisschen in die Länge gestreckt und ich bin da wirklich der absolute Dinosaurier. Deswegen ist jetzt die Bachelorarbeit dran und danach möchte ich gerne in einer Festanstellung arbeiten im Kontext Wissenstransfer, gerne natürlich Ökolandbau oder halt auch Meeresforschung. Ja, da bin ich noch ganz offen, aber da möchte ich halt gerne hin.
Sehr geschickt, jetzt hast du hier direkt eine kleine Bewerbung abgegeben, sehr cool.
So ist es, also ich bin jetzt alles offen, schaut euch den Film an. Ich habe vor wenig Dingen Angst, ich hänge mich auch halt aus dem Helikopter raus. Kein Ding. Nein, also halt, das wäre etwas, was mir wirklich sehr viel Spaß bringen würde und ich möchte einfach auch gerne in einer Festanstellung arbeiten.
Sehr verständlich. Als allerletzte Frage stelle ich immer die nach einem Buchtipp. Ich habe einen netten kleinen Buchsponsor und liest du gerne? Hast du vielleicht gute Buchtipps auch für die Antarktis, die Arktis? Keine Ahnung. Du hast bestimmt was.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ja, also tatsächlich ein Buchtipp, wenn man mal lesen will, wie man eine Antarktis-Expedition nicht durchführen sollte, dann lohnt sich das Buch über die Belgica-Expedition Irrenhaus am Ende der Welt. Das habe ich auch in Vorbereitung gelesen und da drin steht, dass Pinguinfleisch sehr ekelhaft schmeckt, man sollte sie nicht essen. Ja, die waren damals, also die Belgica-Expedition war noch mit einem Segelschiff. Also wir sprechen hier von Zeiten, wo tatsächlich so die ersten Expeditionen überhaupt in die Antarktis stattgefunden haben. Und ich fand es sehr, sehr, sehr beeindruckend, was diese Natur und diese Abgeschiedenheit mit diesen Menschen tatsächlich gemacht haben. Und weil einfach so viel schiefgelaufen ist bei denen, konnte man natürlich auch wahnsinnig viel daraus lernen. Also ich habe das Buch nicht aus der Hand gelegt, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und da fahre ich hin. Ja, also liest sich super und macht auch nochmal klar, dass die Antarktis ein Lebensraum ist, in dem wir Menschen wirklich gar nichts zu suchen haben. Nichts. Und selbst das Gefühl, auf Polarstern zu sein und dort zu sein, war schon auch, fand ich, sehr herausfordernd, weil man wusste, wir gehören da nicht hin.
Ja, spannend. Vielen Dank. In einer Zeit, in der viele Menschen Klimadaten nur als Zahlen wahrnehmen, erinnert uns Salz und Wasser daran, dass hinter jeder wissenschaftlichen Erkenntnis Menschen stehen. Menschen, die unter extremen Bedingungen versuchen, unsere Zukunft zu verbessern und zu verstehen. Vielen Dank, liebe Ines, für diesen eindrucksvollen Film, für diese eindrucksvollen Einblicke, der die Verbindung zwischen Forschung, Verantwortung und Menschlichkeit sehr sichtbar macht. Deswegen meine absolute Guck-Empfehlung für Salz und Wasser, geht in die Kinos und dir ganz, ganz herzlichen Dank für dieses riesige Projekt, für deine Arbeit daran und viel Erfolg damit und bis bald mal wieder. Dankeschön.
Vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Wie schön.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.